Ja, in diesem Vortrag ist ein bisschen, ich möchte sagen, nicht theoretisch, aber wollen wir wirklich etwas erfahren über die Wirkkraft des Segens selbst. Es geht also um die Wirkkraft des Segens ganz allgemein. Unser Gott ist ein segnender Gott. Bereits in der Schöpfungsgeschichte finden wir diese Eigenschaft Gottes. Nachdem Gott am fünften Tag die Tiere im Meer und die Vögel unter dem Himmel geschaffen hat, segnete er sie. In Genesis 1, 22 heißt es, Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und erfüllt das Wasser in den Meeren mit Leben und die Vögel sollen sich vermehren auf Erden. Das gleiche tat Gott auch, als er den Menschen geschaffen hat. Wir lesen in Genesis 1, 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Da war die Schlange auch gemeint. Das dritte Mal, wo Gott den Segen ausspricht, steht in Genesis 2, 2. Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und ruhte am siebten Tag von seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Schöpfungswerk. Die vierte Bibelstelle erscheint ebenfalls von großer Bedeutung zu sein und steht in Genesis 5, 2 und da heißt es, dies ist das Buch der Nachkommen Adams. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn gottähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie, segnete sie und gab ihnen am Tag, als er sie schuf, den Namen Mensch. Vers 3. Adam war 130 Jahre alt. Da zeugte er einen Sohn, ihm ähnlich, und nannte ihn Seth. Adam lebte nach der Geburt Seths noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die ganze Lebensdauer Adams betrug 930 Jahre, dann starb er. Warum ist diese Aussage der Heiligen Schrift so wichtig, wenn es hier bei uns um den Segen geht? Es ist ein Hinweis aus Exodus 34, 7. Da heißt es, der Herr zog an ihm, das war Mose, vorüber und rief aus. Jahwe ist ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt den Tausenden. Schuld, Frevel, Sünde vergibt, aber nicht ganz ungestraft sein lässt, sondern die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln bis in das dritte und vierte Geschlecht verfolgt. In einer anderen Übersetzung heißt es Heimsucht. Hier gibt uns Gott einen kleinen Einblick auf die Wirkkraft des Segens. Diese Wirkkraft beinhaltet eine Gnade, die sich bis auf 1000 Generationen hin immer wieder in Abständen auswirkt. Während die Schuld der Väter aufgrund der Gnade und Barmherzigkeit. Wir verstehen das oft ganz falsch. Der Barmherzigkeit Gottes nur bis in die vierte Generation Auswirkung hat. Aus diesem Grunde erhielt Adam die Gnade, mit 130 Jahren einen Sohn zu zeugen und dieser ihm ähnlich, das heißt, so wie Gott Adam geschaffen hat, nach dem Abbild Gottes. Der vorhergehende, wo heißt es, als Gott den Menschen schuf, machte er ihm ähnlich. Nicht da, auf diese Bibelstelle geht das, nach dem Abbild Gottes in anderen Übersetzungen. Das Erstaunliche ist, dass dieses fünfte Kapitel beginnt mit der Aussage, dies ist das Buch der Nachkommen Adams. Aber wir wissen, Kain war auch ein Nachkomme Adams. Und dann folgt eine Art Kurzfassung der Schöpfungsgeschichte. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich, machte er ihn nach dem Abbild Gottes. Als Mann und Frau schuf er sie, segnete sie und gab ihnen am Tag, als er sie schuf, den Namen Mensch. Wir finden hier keinen Hinweis auf den Sündenfall. Es hört sich an wie ein Neubeginn der Nachkommenschaft Adams. Und wenn man das fünfte Kapitel daraufhin durchliest, finden wir eine Auflistung einer Geschlechterfolge, die mehr oder weniger auf die Beschaffenheit des Menschen als Abbild Gottes wieder hinweist. Ganz deutlich wird es mit Vers 21, wo es um Henoch geht. Da heißt es, Henoch war 65 Jahre alt, zeugte Methuselah. Henoch wandelte mit Gott. Henoch lebte nach der Geburt Methuselahs noch 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Die ganze Lebensdauer Henochs betrug 365 Jahre. Henoch wandelte mit Gott, dann war er nicht mehr. Gott hatte ihn aufgenommen. Mit anderen Worten, Henoch lebte ein derart gottesfürchtiges Leben, sodass er sogar entrückt wurde, ähnlich wie der Prophet Elia. Diese Gnadenerweisung liegt in der großen Kraft des Segens. Mehr noch, es ist ein Hinweis auf die Wesensart Gottes im Segen und damit auf die Wesensart des Namens Gottes im Segen, der ganz und gar mit der Herrlichkeit Gottes durchdrungen ist. So, wie wir es bei Mose erleben dürfen, als er Gott bat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was antwortet Gott? Ich will all meine Schönheit an dir vorübergehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig sein will. Und ich will mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Gleichnis hinweisen, das Gleichnis bei Jesus von den Arbeitern im Weinberg. Diese Arbeiter im Weinberg verstanden auch nicht, dass sie es mit einem Arbeitgeber zu tun hatten, dessen Wesen von großer Gnade, großer Barmherzigkeit, großer Güte erfüllt war. Wir können also sagen, der Segen Gottes ist ein Ausdruck großer Gnade, großer Barmherzigkeit, großer Geduld, großer Güte und Treue. Dies alles ist auch eine Beschreibung des Namens Gottes. Und das werden wir sehen, wie wichtig der Name eine Rolle spielt. Der segnende Gott ist ein vergebender, ein liebender Gott. Und damit ist es sein Segen auch. Nach 130 Jahren Adam noch mal diesen Sohn bekommt. Und dann heißt es so schön, das ist all seine Schönheit. Und diese Schönheit hat er so wunderbar in seinen Segen verpackt, sodass Adam nach 130 Jahren einen Sohn zeugen durfte, an dem dieser Glanz der Schönheit oder Herrlichkeit Gottes wieder offenbar werden konnte. Auf diese Weise war eine neue Segenslinie möglich, welche einen Noah hervorbringen konnte, um die Nachkommen Adams zu retten. Wir sehen, wir stehen vor einem großen Geheimnis des Segens. Denn wir dürfen nicht übersehen, welch ein Hochverrat Adam im Garten Eden an seiner Beschaffenheit, Abbild Gottes zu sein, begangen hat. Die Folge war eine Entartung teuflischer Art und das so weit, dass Gott eine Sintflut über die Erde kommen lassen musste. Wir lesen in Genesis 6, 5, als der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und die Gedanken ihres Herzens immer nur auf das Böse ausgerichtet waren, da bereute es der Herr, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und er war tief betrübt. Als Gott daraufhin den Entschluss fasste, durch eine Sintflut das Menschengeschlecht zu verderben, heißt es in der Schrift in Genesis 6, 8, Noah aber hatte in den Augen des Herrn Gnade gefunden. Und dann in Genesis 6, 9, Noah war ein gerechter Mann, untadelig unter seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. Und warum gab es unter den Menschen der damaligen Zeit diese große Ausnahme? Noah kam aus einer Segenslinie, die Gott dem Adam aufgrund des Segens von Anfang an schenkte. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, hier ist dieser Hinweis wichtig, dass Adam, obwohl er 930 Jahre alt wurde und es erleben musste, dass viele seiner Nachkommen der Verderbtheit anheimfielen, eigentlich vor der Sintflut verschont blieb, weil er vorher sterben durfte. Vermutlich hat Gott in seiner Geduld auch mit dem Einbruch der Sintflut so lange gewartet, bis auch Lamech, der Vater Noahs, gestorben war. Wir sehen, Gott hat durch die Segenslinie, die er dem Adam trotz seiner großen Sünde geschenkt hat, der damaligen Menschheit nicht nur einen Aufschub der zur Umkehr gewährleistet, sondern darüber hinaus eine Möglichkeit geschaffen, um selbst Mensch zu werden in Jesus Christus. Und so die Möglichkeit gegeben, die ganze Menschheit zu retten. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Henoch, der ein wunderbares Leben geführt hat, seine Mitmenschen gewarnt hat, mit ihnen gesprochen hat, oder sie haben es auch gesehen. Oder auch Noah, der ja diese Arche baute. Ich glaube, soweit ich mich erinnere, hat er 100 Jahre an dieser Arche gebaut. Und es gab ja damals gar keinen Regen. Und die Menschen konnten sich das gar nicht vorstellen. Ich vermute, dass alleine diese Tatsache, die sie vor ihren Augen sahen, ein Geschenk Gottes an diesen Menschen war, zur Umkehr. Auf jeden Fall gibt uns hier die Heilige Schrift ein sicheres Zeichen dafür, dass kein Mensch, der in den Wegen Gottes wandelte, in der Sintflut umkam. Noah, seine Frau, seine drei Söhne und ihre Frauen wurden durch die Arche gerettet. Nachdem Noah und seine Familie nach der Sintflut die Arche wieder verlassen hatten, erneuerte Gott seinen Segen an Noah und seiner Familie mit dem Wortlaut, ähnlich wie er Adam gesegnet hatte, nachdem er ihn geschaffen hatte. Das zeigt uns, wie wichtig dieser Segen damals war und immer noch ist. Und es war eben auch im Gesetz, hier geht es wieder um ein heiliges Gesetz geistiger Art. Nach diesen 1000 Generationen musste dieser Segen erneuert werden. Und da wurde eben Noah noch einmal in der gleichen Weise gesegnet. Nun zur Wirkkraft des Segens selbst. Wie können wir uns diese Wirkkraft des Segens vorstellen, nach dem, was wir bisher gehört haben? Vielleicht können wir uns eine Art Wolke der Herrlichkeit vorstellen, die nicht unbedingt sichtbar sein muss, die durch den Segen Gottes auf der Nachkommenschaft der Menschheit weiterhin ruht. Und sich dann in Zeitabständen in gewisser Weise über einzelne Nachkommen auswirkt, sodass diese mit dem Segen Gottes in Berührung kommen können. Mit anderen Worten, eine Art Begegnung mit dem lebendigen Gott erfahren dürfen und auch diesem göttlichen Wesen Gottes. Und das bereits schon bei der Zeugung, so wie es bei Seth gewesen ist. In Genesis 5,22 lesen wir, Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm ähnlich, nach dem Abbild Gottes. Es geht also bei diesem Segen um die Beschaffenheit des Menschen nach dem Abbild Gottes. Denn auch durch den Sündenfall im Garten Eden hat der Mensch gerade an dieser seiner Beschaffenheit die eigentliche Schädigung erlitten. Mit anderen Worten, er ist in seiner Wesensart entartet. Seit dieser Zeit ist der Mensch nach der Schrift ein Sünder. Nicht, weil er gesündigt hat. Sehen Sie, das verwechseln wir immer so. Und dadurch verstehen wir das Kreuz nicht mehr. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern er ist ein Sünder aufgrund seines sündhaften Wesens. Und das ist die Erbsünde, mit der wir es zu tun haben. Und die allein mit der Taufe von uns abgewaschen werden kann, wie Sie es auch im Katechismus nachlesen können. Ein erwachsener Täufling zum Beispiel muss keine Lebensbeichte ablegen. Warum? Weil es bei der Erbsünde nicht um einzelne Sünden geht, sondern um die Ursache der einzelnen Sünden. Paulus spricht von dem Menschen der Sünde. Der Mensch der Sünde ist mit Jesus mitgekreuzigt worden, gestorben und begraben durch die Taufe in den Tod. Ihr könnt es nachlesen in Römer 6, 6. Und da hat auch der Katechismus diese Schriftstelle angeführt. Da heißt es, wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Sündenleib vernichtet werde und wir nicht mehr der Sünde dienen. In unserem Katechismus, Seite 332, heißt es positiv ausgedrückt, ist die Taufe eine Wiedergeburt zum neuen Leben. Sieh, die Taufe macht uns zu Kindern Gottes und damit auch zu Erben Gottes und Miterben Christi. Und da ist auch wieder die Schriftstelle Römer 8, 17, können Sie sich auch notieren, wenn Sie möchten. Dieses große Ziel, dass wir Miterben sind, hatte Gott im Auge, als er den Menschen am Anfang der Schöpfung segnete. Denn bereits schon dort, durch den Segen, setzte Gott die Heilsgeschichte in Gang, die auf Jesus Christus hinzielte. Durch dessen Leiden und Sterben am Kreuz und durch dessen Auferstehung von den Toten uns die Möglichkeit gegeben ist, Erben Gottes und Miterben zu sein. Und wie sieht das Erbe so aus? Es ist die Wesensart Gottes. Wir machen uns diese Gnade, diese Herrlichkeit, dieses Geschenk Gottes gar nicht genug bewusst. Ich werde das noch im zweiten Vortrag an Beispielen näher ausführen. Im 1. Petrus 1, 3 steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns in seiner großen Barmherzigkeit durch die Auferstehung Jesu Christi, sehen Sie, hier steht alles, von den Toten zu lebendiger Hoffnung wiedergeboren hat, wie wir das beim Katechismus auch lesen, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist. Zu diesem Erbe gehört auch der Name Jesus. Denn wir sind in Christus, sagt die Heilige Schrift, und Christus ist in uns. Mit anderen Worten, wir sind wiederhergestellt als Abbild Gottes, denn die Wirkkraft dieses unbeschreiblichen Segens Gottes am Anfang der Schöpfung hat sich durchgesetzt wie ein Lichtstrahl der Gnade. Mit der Segenslinie durchsetzt also begann in der Finsternis bereits die Heilsgeschichte, die Gott in Gang setzte. Eine ganz besondere Fortsetzung dieser Heilsgeschichte geschah dann später durch Abraham, in dessen Nachkommen Gott dann schließlich die Jungfrau fand, die es ihm ermöglichte, Mensch zu werden, um so die Menschen aus der Versklavung der sündhaften Wesens zu erlösen. Das müssen wir erkennen. Obwohl es in der Menschheitsgeschichte immer wieder so aussah, als würde das Böse siegen, setzte sich die Kraft des Segens dennoch durch. Hier stehen wir vor einem Geheimnis des Segens, welches sich in der Wesensart Gottes offenbart, die durch und durch Liebe ist. Letztlich ist dieser Segen, den Gott über den Menschen ausgesprochen hat, nachdem er ihn geschaffen hat, der es nicht nur ermöglicht hat, eine Segenslinie in Existenz zu bringen, sondern Gott hat der gefallenen Menschheit durch die Menschheitsgeschichte hindurch eine Art Menschlichkeit bewahrt. Weil winzige Schatten von Gottes Herrlichkeit und damit von Gottes Wesensart durch den Segen auf der Menschheit weiterhin ruhte. Hinzu kommt, dass der Segen durch die Gesegneten immer wieder eine sichtbare Auswirkung auf der Erde hatte und immer noch hat, weil der Gesegnete gleichzeitig ein Segen für seine Umwelt hier auf der Erde ist. Besonders deutlich erkennen wir es am Segen, den Gott über Abraham ausgesprochen hat. Da heißt es, ich will dich, Genesis 12,2, wenn Sie es nachschauen, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und die dich verwünschen, werde ich verfluchen. Durch dich sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Mit einer anderen Überschrift aller Geschlechter auf Erden. Natürlich wirkt sich der Segen auf alle Bereiche des menschlichen Lebens aus. Abraham war auch ein reicher Mann und so weiter. Diese Tatsache finden wir besonders anschaulich ausgesprochen in den Segensverheißungen in Deuteronomium Kapitel 28, da können Sie es nachlesen. Aber ganz besonders grundlegend hat sich dieser Segen auf der geistlichen Ebene für uns Menschen ausgewirkt. Wir müssen uns vorstellen, durch Abrahams Nachkommen ist Jesus unser Erlöser hervorgegangen. Seine Nachkommen haben uns die Heilige Schrift hinterlassen. Das ist schon Segen über Segen. Und Jesus selbst sagt es, das Heil kommt von den Juden. In Johannes 4, 22. Deuteronomium 32, 8 und 9 lesen wir, und das ist auch so wichtig für unsere Zeit. Als der Höchste die Sitze der Völker verteilte, als er die Menschheit aufteilte, legte er den Völkern Grenzen fest, nach der Zahl der Söhne Jakobs oder nach der Zahl der Kinder Israels. Denn des Herrn Anteil ist sein Volk. Jakob ist das für ihn abgedeckte Erbe. Für unsere politische Zeit ist das so wichtig. Die Geschichte, ich habe mal so etwas gelesen, die Geschichte zeigt uns immer dann, wenn es in einem Land zu einer Judenverfolgung kam, das Land eine Aufteilung erdulden musste. So wie wir es auch in Deutschland erlebt haben. Abschließend möchte ich noch einiges zum aaronitischen Segen sagen, der die bisherigen Ausführungen in einem ganz besonderen Licht erscheinen lässt und demzufolge wichtige Erklärungen aufzeigt. In Numeri 6, 20 bis 22 steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, sage zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und schaffe dir Heil. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Sie sollen so meinen Namen auf die Israeliten legen, heißt es da, und ich werde sie segnen. Durch diese Anweisung des Segens geschieht etwas, was uns zunächst verwundern könnte. Aaron und seine Söhne legen lediglich den Namen auf die Kinder Israels. Mit anderen Worten, sie schaffen letztlich erst einmal die Voraussetzung dafür, dass Gott sie segnen kann. Das heißt, erst nachdem Aaron und seine Söhne das gesagt haben, was Gott ihnen zu sagen aufgetragen hat, wird Gott sie segnen, weil dadurch der Name Gottes auf sie gelegt ist. Aus diesem Text bezüglich des aaronitischen Segens geht es deutlich hervor, dass das Angesicht Gottes und der Name Gottes aufs Engste verknüpft sind. Und wenn wir die Begebenheit aus Exodus 34 noch hinzunehmen, wo Gott vor Mose vorübergeht und seinen Namen ausruft, dann wissen wir, das Angesicht Gottes, sein Name Gottes und die Wesensart Gottes gehören zusammen. Sie ruhen auf den jeweiligen Menschen wie ein prophetisches Zeichen, das zu gegebener Zeit sich auf wunderbare Weise erfüllt, um Gottes Heilsplan zu verwirklichen, weil ein Mensch wieder auf die Erde gestellt ist, der wieder im Segen Gottes wandelt und in dem das Antlitz Gottes aufleuchtet, wie bei Seth. Abschließend möchte ich noch eine Geschichte, eine Begebenheit erzählen, die ich erfahren habe in Kanada. Das war auch in den Nachrichten, dieses unbeschreibliche Wunder, dass dort da an einem Ort in Guatemala, den Namen habe ich vergessen, aber eine Freundin von mir war persönlich dort. Plötzlich dieses unbeschreiblich große Gemüse gab. Aber die Geschichte war so. Dieser Ort war also gebeut, war wirklich ein Ort, wo sich die Satanisten niedergelassen hatten. Und somit wurde dieser Ort ein Ort des Elends, besonderer Art. Es wurde ein Ort des Rauschgiftes. Also die Kinder, die Jugendlichen wurden herangelockt von den Menschen und von diesen Drogenabhängigen und verfielen dem Rauschgift. Und es war wirklich unbeschreiblich gräulich. Und da gab es eine ganz kleine Gruppe. Diese Gruppe war, es waren glaube ich 5 Familien oder irgendwie, es waren ganz wenige. Und diese wenigen Menschen erinnerten sich an die Aussage des heiligen Paulus: Segnet die euch verfolgen, segnet sie und fluchtet nicht. Und so haben sie sich zusammengetan und fingen diese Satanisten, diese Menschen, die ihre Kinder in den Rauschgift verführten, zu segnen. Und das Erstaunliche war, das dauerte gar nicht so lange, da zogen die weg, als hätte man sie vertrieben. Und sie segneten weiter. Sie hörten nicht auf. Das Eigenartige war auch, es war auch ein Ort, der dadurch in eine Armut geraten ist und sie hatten auch gar keine Möglichkeiten, also Erwerbsquelle und alles das nicht. Und plötzlich durch diese Menschen, durch diese Segnenden, geschah etwas Erstaunliches. Der Boden wurde gesegnet und brachte plötzlich ein Gemüse hervor, das nicht nur erstaunlich groß war und auffiel, sondern auch erstaunlich wunderbar schmeckte und das ohne jede Dünger oder so. Und sie erzählte mir, also sie hat es selber probiert, und sie erzählte mir, dass die Möhren wie Männerarme so groß waren die Möhren. Der Blumenkohl hatte solche Größen. Es war erstaunlich. Und die Leute fingen an, dieses Gemüse, weil es so auffiel, zu kaufen, und so hatten sie eine Erwerbsquelle, die so weit ging, dass sie sogar einen kleinen Flughafen errichtet haben, um dieses Gemüse dann zu verkaufen und weiterzusenden. Und was dann gleichzeitig kam, es geschah eine Erweckung. Die Menschen fingen an zu beten auf ihren Äckern. Sie erkannten plötzlich, was es heißt zu segnen. Sie segneten und segneten und sangen und segneten. Und die Shirley heißt sie, die sagte, sie ist da selbst gewesen. Sie sagt, du kannst dir nicht vorstellen, man landete auf diesem Fleckchen Erde und die Herrlichkeit Gottes war so stark, man musste anfangen zu beten. Man hörte überall Menschen singen, Lobpreis machen beim Arbeiten auf diesen Feldern. Und ja, und dann eben Bekehrungen. Diese Jugendlichen, diese Kinder waren im Glauben gewachsen. Ich habe dann so gedacht, wenn die Fluchbeladenen weichen und die Gesegneten das Feld ausmachen, ändern sich nicht nur die Menschen, es ändert sich sogar die Natur. Und ich denke, dass wir das ganz besonders jetzt uns ins Herz nehmen sollten, wo wir in einer solchen Zeit leben wieder. Dass wir gar nicht so, wie es immer wieder geschieht, dass wir dann die negativen Dinge so ausmalen und darüber schimpfen und uns. Nein, wir sollten diese Menschen segnen und segnen und segnen. Und ich habe hier schon viele herrliche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, heute, es ist eine Zeit, wo das Rosenkranzgebet wieder ganz, ganz wichtig wird. Damit wir Gott das Gebet übergeben und das Sprachengebet auch, dass er es verwenden kann nach seinem Plan. Wie es zum Beispiel in Medjugorje auch heißt, betet, betet in meinen Anliegen. Und dann haben wir noch große, große Möglichkeiten. Und dann machen wir jetzt eine Pause. Ich sage Amen.